sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom CSG Turner Podcast. Ich bin euer Marco und freue mich riesig. Ich sitze nicht alleine am Tisch. Ich habe heute den lieben Danilo bei mir sitzen. Herzlich willkommen, Danilo. Hallo.
Hallo Marco. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich ebenso. Ich hoffe, du hast den Weg in das beschauliche Turner recht gut gefunden. Bist ja recht sportlich angereist, heute mit dem Fahrrad.
Genau, schön über den Elberadweg mit Rückenwind. Also von daher...
Also gibt es da leichte Probleme dann, wenn du wieder nach Hause musst, oder?
Oder ich fahre über die Berge zurück.
Okay. Ich habe ja im Voraus mal deinen Namen durchs Internet gejagt. Das mache ich immer so, bevor ich ein Interview starte. Und habe noch nie so viel gefunden wie bei dir, lieber Danilo. Mhm. Also ich habe hier so Sachen gefunden wie Gerede Dresden e.V., quer durch Sachsen. Du warst bei der TU Dresden, du bist... Sexualwissenschaftler, du bist bei der Gesellschaft für Sexualpädagogik, du bist Trainer der Jugend- und Erwachsenenbildung. Lieber Danilo, wer bist du und was machst du? Klär uns auf.
Ein alter Mensch wahrscheinlich, wenn ich schon so viel gemacht habe. Ich arbeite als Berater beim Gerede e.V. in Dresden. Und soll ich noch mal kurz vorher was zum Gerede e.V. vielleicht sagen? Ne?
Das genau. Wäre ganz gut,
genau. Die Leute wissen, welcher Verein das ist. Alles in allem ist es ein kleiner Verein, aber auch schon ein alter Verein. 30 Jahre letztes Jahr geworden, wie so viele Vereine, ja, ne, die nach der Wende gegründet wurden. Und ist ein Verein, der zum Thema arbeitet, sexuelle Orientierungen und Geschlechteridentitäten. Da die ganze Vielfalt abbildet. Und wir haben so ein paar Säulen, die wir, was unser Tätigkeitsfeld ist. Säulen der Tätigkeit können wir es ja nennen. Eine große Säule ist die Säule der Bildungsarbeit. Wir gehen in Schulklassen rein, das sind dann auch jüngere Leute. Wir haben da so einen Peer-Ansatz und arbeiten zum Thema sexuelle Vielfalt in Schulklassen. Immer auch so nach individuellen Absprachen. Was wollen die Klassen auch? Was gibt es da für Interesse? Dann arbeiten wir auch mit Multiplikatorinnen aus der, also gerade für Lehrkräfte zum Beispiel oder in Kitas, dann auch, wie kann mit dem Thema sexuelle Vielfalt quasi im großen Kontext Schule umgegangen werden? Beispiel wäre jetzt, ne, Transmensch in der Schule, wie gehen wir denn damit um? Wie ist es mit dem Namen, Ansprache und so weiter? Das sind ja Fragen, die Lehrkräfte dann haben. Da begleiten wir. Genau, und was ich mache, ist die psychosoziale Beratung im sogenannten ländlichen Raum. Das sage ich nicht gerne, weil... Ich sag mal, Pirna und Görlitz zum Beispiel sind ja jetzt nicht so klein und so ländlich. Genau, aber ich mache quasi alles im Dresdner Umland. Deswegen heißt das Projekt Queer durch Sachsen und Quer durch Sachsen. Das ist so ein kleines Wortspiel, was wir da drin haben, ja. Weil es durch Sachsen gedüst wird. Und der Gerede e.V. ist für die Landkreise Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge verantwortlich.
Okay.
Genau, ganz Sachsen ist abgedeckt und für... Ja. Erzgebirge macht das Different People und alles für Leipzig und Umland die Rosalinde. Also ganz Sachsen sozusagen gibt es eine mobile Beratung. Ist einmalig auch in der Bundesrepublik. Genau, wie ich das mache, sage ich dann später noch was dazu. Ne?
Wir reden ja noch ein bisschen, genau.
Genau, das ist quasi die Beratung, die Bildung, dann die Beratung, die Arbeit, die ich gerade jetzt schon erklärt habe. Dann gibt es natürlich auch Beraterinnen in Dresden. Da haben wir dann auch richtig eine Beratungsstelle mit Beratungsräumen. Gerade alles ein bisschen eingeschränkt wegen Corona, aber wir erhalten das aufrecht, hier die Beratungen. Genau, dann haben wir noch Beratungen für queere Geflüchtete, auch dann in Dresden oder auch für das Umland, geht auch. Und was haben wir noch? Wir sind auch ein Anlaufpunkt für Selbsthilfegruppen. Das ist natürlich gerade alles nicht möglich, ne? Aber tendenziell können die sich auch bei uns treffen und wir selbst bieten auch Gruppen an. Den E-Talk, den She-Talk und den Trans-Talk, die werden... sozialpädagogisch betreut, weil das speziell für Jugendliche ist.
Okay.
Die treffen sich auch noch online gerade oder jetzt wieder draußen. Und die kleinste Säule ist die kulturelle Säule. Wir machen ab und zu auch Veranstaltungen.
Okay.
Gerade alles ganz viel online, Buchlesungen, Podien und so weiter.
Genau. Es ist ja ein breit gefächertes Drumherum, sage ich mal, was du betreust und begleitest. Du hast es schon erwähnt, du bist für den ländlichen Bereich zuständig. Gibt es unterschiedliche Beratungen zwischen dem ländlichen und in der Stadt? Oder ist das einfach nur vom Wort her getrennt?
Das ist nur vom Wort her getrennt, genau. Weil ich sozusagen dorthin fahre, wo die Menschen die Beratung wollen. Also nicht bei den Menschen zu Hause, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Pirna anruft, dann machen wir uns einen Beratungstermin in Pirna aus. Ich sag mal, wenn jetzt keine Pandemie ist in der Welt, dann läuft das so ab, dass wir immer so Kooperationspartnerinnen vor Ort haben. In Pirna zum Beispiel das Begegnungszentrum, in Görlitz wäre es das Camillo-Kino oder auch andere Stellen, die dann temporär uns einen Beratungsraum zur Verfügung stellen. Das sind manchmal auch andere Vereine oder andere Beratungsorganisationen. Genau, da gibt es ein großes Netzwerk und dann wird da ein Beratungstermin ausgemacht. Und von den Themen her ist es jetzt nicht großartig unterschiedlich. Also da gibt es schon, das ist parallel.
Okay, du hast ja gesagt, dass es auch in Kitas ja schon beginnt mit der Betreuung, beziehungsweise da mit den Kita-Erzieherinnen. Wie geht man da vor, wenn man da im Kindesalter schon anfängt mit Aufklärung, sag ich mal, oder mit Transmenschen umgeht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist der Klassiker jetzt als Antwort. Da gibt es keinen
Geradeweg,
kein Königin- oder Königsweg. Mhm. Individuell schauen, was liegt an, was liegt vor. Also was möchte das Kind, was braucht das Kind, um gut in der Kita zu sein? Und was brauchen die Erzieherinnen und Erzieher, um gut damit umgehen zu können? Wie ist es zum Beispiel mit dem Namen, wenn ein Kind sagt, nö, den Namen, den meine Eltern mir gegeben haben, will ich nicht verwenden. Ja. Ich will einen anderen Namen. Inwiefern können Erzieherinnen dann darauf eingehen? Und das sind alles so Fragen, die immer individuell geklärt werden müssen, weil das muss das Kita-Team für sich klären. Die Eltern spielen damit eine Rolle, das Kind spielt eine Rolle. Das sind ja dann doch ein paar Prozesse, die da so parallel laufen. Und das, glaube ich, gilt es ganz gut, einander zu bekommen. Und genau, sozusagen ich bin dann verantwortlich oder auch die Kolleginnen dann in Dresden oder meine Kollegin für Meißen in der so psychosozialen Beratung. Also wir gucken ihn dann individuell, klären wir das, wie geht es dem Kind, was braucht das Kind, was brauchen die Eltern, also es sind auch Elternberatungen. Mhm. Und die anderen Kolleginnen gucken dann, was braucht die Institution, zum Beispiel die Kita oder die Schule oder die Ausbildungsstelle, ne? Das kann ja auch alles sein. Genau.
Also ich sage mal so, das Alter spielt dabei keine Rolle, ne? Umso früher, umso besser, oder wie sagst du das?
So wie es der Mensch braucht, ne? Ja. Das ist immer die Frage. Also wir kommen quasi jetzt ja schon so rein in die Diskussion, was ist Geschlecht, ne? Woran erkennen wir das, woran machen wir es fest, welche Bilder haben wir da im Kopf, was muss wie sein? Und da glaube ich, würde ich ja mal sagen, im Verhältnis zu das, was ich früher erlebt habe und auch da so war, da ist schon ganz schön viel auch in Bewegung geraten und viel mehr Ermöglichungsräume geschaffen.
Zum Glück, ja.
Auf jeden Fall, ne? Also bei mir in der Kita hieß es noch, Puppen ist halt, das ist für Mädchen. Da gibt es die Mädchenecke und die Jungsecke, ne? Ja. Also erstmal ganz klar zwei Geschlechter und für die war auch noch spezielles Spielzeug reserviert. So. Da würde ich sagen, gibt es schon jetzt mehr Möglichkeiten, dass Kids mit das spielen können, mit dem sie spielen wollen. Und auf der anderen Seite natürlich immer wieder Kräfte gesellschaftlich, die sagen, nee, das ist alles ein Genderwahn und so. Das ist ja klar in einer komplexen Gesellschaft.
Mit welchen Problemen oder mit welchen Anliegen kommen denn Menschen zu dir? Kannst du uns da Beispiele nennen?
Gerade sind es viele Jugendliche, die hier anfragen. Und da ist dann oft das Thema Coming Out.
Okay.
Wie kann ich das gestalten in der Familie, ja, in der Schule, in der Ausbildungsstelle, so, dass wir dann so gucken, okay, von wie kann das jetzt gestaltet werden? Und das meine ich dann, ne? Manchmal kommen so Fragen, was kann ich denn jetzt am besten machen? Und das ist halt, das braucht ein bisschen Zeit, weil wir gucken müssen, was ist immer individuell das Beste für die Menschen so. Ne? Mobbing, Diskriminierung sind Themen. Und bei den Trans-Menschen dann oft einfach, wo kriege ich jetzt eine Therapeutin, Therapeut, die transsensibel sind? Wie ist es mit der medizinischen Versorgung? Wie ist es mit Personenstands- und Namensänderungen? Wie beantrage ich das? Ganz viel dann solche okay. Fragen. Und auch so Umgang familiär. Deswegen gerade auch häufig, also Eltern kommen auch oft in die Beratung. Die dann auch quasi viele Fragen haben.
Okay, die dann auch ihr Unmut oder ihr Problem dazu schildern, weil ich glaube, viele verstehen es einfach gar nicht. Was heißt Coming Out? Wie gehe ich mit meinem Kind jetzt um? Er ist schwul, er ist lesbisch, er ist trans. Geht es so in die Richtung?
Ja. Und es ist natürlich eine Bandbreite, ne, von das ist alles, das lehne ich komplett ab. So, ja. Und ich soll jetzt sagen, dass das halt auch falsch ist. So, und bis von, wie können wir gut unterstützen? Ist das ein ganz breites Feld so. Und die Eltern, die bei mir landen, sind ja größtenteils immer die Interesse haben, dass der Weg gut verläuft. Mhm. Und das versuchen wir dann gemeinsam zu erarbeiten.
Woher kommt es denn in der heutigen Gesellschaft, dass man vielleicht als Elternteil oder Familie oder Bekanntenkreis, dass man das ablehnt? Woher kommt das?
Ja, kann, glaube ich, viel sein. Also ich denke halt grundsätzlich immer viel auch mit der eigenen Geschichte möglicherweise. Dann bei Eltern sowas von, wie haben wir was falsch gemacht? So, ist da bei uns was in der Erziehung komisch gelaufen?
Ja.
Wer ist wieder verantwortlich? Unsicherheiten, klar, was meistens ja auch mal was mit Unwissenheit zu tun hat. Dann erst mal so ein Wissen von, ah, okay, so und so ist es. Und im Prinzip, da, das ist halt so. Ne? Menschen entwickeln sich unterschiedlich. Und dann meistens nimmt auch die Angst ab. Und die meisten, die kommen, Eltern, die haben ein großes Interesse daran, dass es den Kindern gut geht.
Ja.
Die haben Angst, dass es den Kindern schlecht geht. So, und das ist immer ganz, ganz wichtig, daran dann zu arbeiten.
Ich glaube, das Thema Homophobie ist ja schon ein ganz großes Thema, was immer noch in 2021 noch sehr publik ist. Das ist immer die Frage, wo das herkommt. Aber ich glaube, Ungewissenheit trifft es ganz gut, oder?
Naja, das ist jetzt so individuell betrachtet. Ne? Gesellschaftlich ist natürlich nochmal, also es gibt ja homo- und transfeindliches Wissen, was einfach in dieser Gesellschaft seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, kann man ja fast sagen, da ist. Und das trägt sich ja irgendwie auch immer wieder weiter. Dann werden Klischees transportiert, die verfestigen sich. Und da denke ich auch aktuell wieder, da gibt es viel Auflösung, viel Sichtbarkeiten auch, dass Sichtbarkeiten zunehmen. Und auf der anderen Seite können auch Klischees immer wieder ja verfestigt werden. Ne? Das ist ja das Problem an Klischees.
Genau. Also ich fände es ja toll, wenn das in der Schule eigentlich schon so ein bisschen behandelt werden würde. Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, so 8. Klasse, da ging es um Sexualität, aber da gab es nur Frau und Mann und ich sag mal so Blümchen und Biene. Also das Drumherum gab es halt irgendwo da nicht. Kann man das irgendwie ausbauen? Kann man? Hättest du da eine Idee oder ist das heutzutage anders? Weil ich selber habe keine Kinder, kann jetzt nicht mehr mitreden, ob das jetzt sich schon geändert hat.
Naja, also laut Lehrplan ist es auf jeden Fall möglich. Also in allen Lehrplänen ist es möglich, über das Thema sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zu sprechen. Das funktioniert. Und dann gibt es ja den spannenden heimlichen Lehrplan. Das heißt, es hängt ja auch von der Lehrperson ab. Wie gehe ich damit um? Also wenn es im Lehrplan steht, sagt es ja immer noch nichts über die Qualität aus, ja. Des Ganzen. Weil Thema ist es. Es kann im Ethikunterricht thematisiert werden, im Religionsunterricht, im Biologieunterricht, kann ja sogar Mathematikunterricht oder Physik, ne? Kann es ja auch reingebracht werden. Die Frage ist halt, sind Lehrkräfte auch sensibel dann für das Thema? Und spannend ist ja, weil, genau, ich habe es auch so erlebt, aber ich nenne immer, ich habe so das Kastenmodell noch erlebt. Im Lehrbuch gab es dann den kleinen Kasten und es gibt auch Homosexualität. Okay. Und das ist ja auch eine spannende Message, ne? Da ist die Hauptbotschaft auf der großen Seite und dann, ich bin der Kasten. Ah ja, alles klar. So, und da, auch Lehrbücher verändern sich natürlich. Da gibt es jetzt auch schon, dass es anders ist. Und am Ende ist es ja ein entspanntes Querschnittsthema möglicherweise. So, ich muss es ja nicht immer extra, ich muss ja nicht extra eine Stunde machen zum Thema schwul, lesbisch, bi oder pan oder ne, und dann eine extra Stunde zum Thema trans, sondern ich kann es einfach integrieren. Das ist schon möglich. Und die meisten Schulen müssen es irgendwie auch integrieren, weil in den Schulklassen ist es immer mehr Thema. Also so starr, damit wachsen die Jugendlichen ja nicht mehr auf in dieser Starrheit. Also muss es Bewegung ja auch dazu geben.
Ich bin noch nicht so lange aus der Schule raus, wobei, ja, Mann, ich mache mich jetzt gerade jünger, als ich bin.
Mit dem Podcast ist ja keiner, ne?
Ja. Also ich bin jetzt 30 geworden und bei mir war das vor, ich sage mir jetzt mal so 16, 17 Jahren echt kein Thema. Also das ist völlig hinten runtergefallen. Obwohl es in meiner Schulklasse schon Schwule und Lesben gab, die sich auch geoutet haben zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Merkwürdig.
Ja, also wir hatten sogar auch Lehrkräfte, ne, die sich geoutet haben, was ja noch seltener ist, bis heute, ja. Genau, es war nahezu kein Thema. Gut, ich bin jetzt aber auch schon ein bisschen ein Jahrzehnt obendrauf bei mir, das glaube ich nochmal länger her. Aber es hängt, glaube ich, wirklich davon ab, wie geht die Schule damit um, die Lehrkräfte. Dann ist vielleicht auch nochmal die spannende Frage, ist es dann eher im großstädtischen Bereich, ne, wo auch Sichtbarkeiten nochmal anders sind oder dann doch eher ländlicher Raum, da gibt es schon auch nochmal Unterschiede. Aber am Ende ist es auch das Klima in der Schule. So, also ich merke das gerade mit den Jugendlichen. Es gibt wirklich Schulen auch im ländlichen Raum, wo man sagen könnte, jetzt klischeemäßig, die wissen noch nichts, aber das stimmt nicht. Gehen super damit um und sind engagiert, wollen auch wissen. Ich habe auch schon Lehrkräfte in der Beratung gehabt, die jetzt sagen, wie kann ich jetzt gut damit umgehen? Also das gibt's auch alles.
Okay, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ob tatsächlich nur Schüler zu dir kommen oder auch mal ein Lehrkraft, also ein Lehrer, der darüber mehr wissen möchte oder vielleicht seine Aufgabe als Lehrer besser wahrnehmen möchte.
Ja. Oft sogar. Also Lehrkräfte hatte ich schon oft in der Beratung auch, die dann ebenso fragen, gerade wenn ich sag's mal jetzt, ne, Transjunge zum Beispiel oder Transmädchen und sagt jetzt, nee, ich möchte bitte jetzt mit Linus oder Maria angesprochen werden und die dann auch sagen, ja, und wie kann ich das jetzt gut machen? Mhm. Und dann halt mit den Fragen zu mir kommen. Auch da ist eben das Spannende, die es ablehnen, die kommen ja nicht zu mir. Es gibt auch Lehrkräfte, die sagen, das mache ich nicht. Mhm. Das steht nicht bei dir im Ausweis und so, das haut auch nicht hin rechtlich, weil das geht. Aber die verweigern sich komplett. Die landen aber nicht bei mir. Bei mir landen die, die ein Interesse haben, wie kann es gut gestaltet werden. Genau. Die kommen halt dahin. Die anderen wäre dann ganz gut, wenn dann einige Schulen machen das dann, dass fürs Kollegium ein Fortbildungstag zum Beispiel angeboten wird. Da sitzen dann alle. Das heißt, die Kolleginnen müssen sich dann auch mit denen auseinandersetzen, die nicht erstmal ganz so, wie soll ich sagen, da sensibel oder auch solidarisch sich verhalten.
Okay, hast du da schon Negativerfahrungen gemacht bei solchen Kongressen, sage ich mal, wo dann Lehrer verschiedener Arten aufeinander getroffen sind zu diesem Thema?
Da bin ich ja nicht. Ich mache ja die Individualberatung. Okay. Dadurch ist es bei mir sozusagen ein bisschen einfacher.
Okay. Wir hatten diesen Stadt- und diese ländliche Beratung kurz angesprochen und hast du ja gesagt, es gibt dort keine Unterschiede. Gibt es aber einen Unterschied von den Menschen her? Wer meldet sich im ländlichen Bereich eher und in der Stadt oder ist das total bunt gemischt? Also dann gibt es im ländlichen Bereich mehr Transmädchen, Transjungen, die Probleme mit Homosexualität haben oder ist das in der Stadt mehr?
Naja, was wir gerade in Stadt als auch im ländlichen haben, sind viele Trans-Anfragen, das auf jeden Fall. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Mein Gefühl ist nicht, dass es da irgendwie auch altersmäßig Unterschiede gibt. Es sind tendenziell eher gerade junge Leute. Mhm. Aber bei mir in der Beratung ist gerade von 7 bis 70 Jahren. Das ist das Altersspektrum, so was gerade abgedeckt wird. Also es geht auch jünger und älter, ne? Aber okay, das ist gerade so. Genau. Und möglicherweise, ich habe gerade mal überlegt, also es gibt schon so von den Themen her, weil man kann überall Mobbing und Diskriminierung erleben. Das geht in einer größeren Stadt als auch in einer kleineren. Ich denke aber mit die Menschen, die zu mir kommen, sind schon noch auch mal stärker damit konfrontiert von, naja, ich komme von einem Dorf, hier kennen alle.
Ja.
Und manche sagen dann auch ganz mit Absicht, ich wohne in XY, ich will aber in WZ beraten werden, damit mich ja niemand sieht. Ja. Also das gibt's auch, deswegen frage ich immer nach, wo möchtest du die Beratung haben? Und dann machen wir uns manchmal auch einfach einen ganz anderen Ort aus, damit Leute nicht erwischt werden, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, da ist vielleicht, ich meine, ich würde jetzt Dresden nie als Großstadt bezeichnen, es ist eine größere Stadt, ne? Ja. Aber in einer größeren Stadt ist vielleicht die Anonymität noch mal ein bisschen größer.
Okay. Wie läuft das Ganze ab? Wo kann man sich melden, wenn man Interesse an einer Beratung hat?
Direkt bei mir sozusagen oder beim Gerede e.V. Wir sind einfach bei uns auf der Homepage gehen und dann gibt es den Reiter Beratung und da sind wir alle aufgelistet. Und das Beste ist immer der Kontakt mit Mail oder mit Anrufen oder SMS schreiben, wer das noch kennt.
Okay.
Weil wir haben kein WhatsApp. Wegen datenschutzrechtlichen Gründen haben wir kein WhatsApp. Genau. Und es geht, also das Beste ist wirklich anrufen, SMS schreiben oder per E-Mail. So den Kontakt aufnehmen.
Und derjenige ruft oder diejenige ruft bei dir dann an und wie läuft dieses Prozedere dann weiter? Ihr sprecht euch dann kurz ab und trefft euch sofort oder du beschäftigst dich im Voraus mit der Person? Wie läuft das ab?
Na, so wie die Menschen das wollen. Genau. Wir machen uns einen Termin aus, was aktuell gibt es wieder viele Anfragen, was dann schon auch mal ein bisschen dauern kann. So, das geht nicht sofort. Genau, je nachdem, wo es auch ist, wenn es weiter weg ist, Hoyerswerda, da versuche ich dann schon immer auch Verbindungen herzustellen. Genau. Und ich versuche das natürlich so schnell wie möglich zu machen. Mhm. Und dann gucken wir. Und wenn die Leute jetzt sagen, ich möchte vorher noch was dazu sagen, dann gerne. Wenn die aber sagen, nö, lass mal gleich treffen, was die meisten wollen.
Ja.
Genau, dann brauchst du keine Vorabsprachen, keine weiteren, sondern wir machen uns den Termin aus, treffen uns. Und dann ist immer ganz relevant, die Leute müssen nichts, weil manchmal kommen Jugendliche und denken jetzt, sie müssen mir irgendwas beweisen oder auch zeigen. Mhm. In keinster Art und Weise. Es geht immer um die Menschen. Und wir gucken, was braucht es, um gut weiterzugehen. Wo wollen sie überhaupt hingehen? Das kann man sich auch erstmal erarbeiten alles. Genau, also es braucht keine Vorarbeit.
Okay, kannst du das in einem Beispiel festmachen? Also jetzt ohne Namen zu nennen, wir halten ja den Datenschutz ein. Gibt es aus der jüngsten Vergangenheit jetzt irgendeinen Menschen, wo du sagst, dem konnte ich gut helfen, der lebt jetzt offener und freier und wie auch immer?
Ja, genau. Also was gerade ist, so gerade war so ein paar Jugendliche da oder junge Erwachsene zum Thema Outing. War da so, wie kann ich mich jetzt gegenüber Freundinnen, gegenüber Eltern outen? Und das haben wir so besprochen, was ein guter Weg wäre. Und ist ganz gut verlaufen. Besser verlaufen, als die Person dachte. Und das ist dann schon. Und im Prinzip ich habe das ja nicht gemacht, sondern das ist ja das Ding, die Leute müssen es ja dann immer selbst machen, ich kann unterstützen. Weil das Wichtige ist ja ab und zu, ich kenne das ja, ne, auch von mir, man ist so in einer Gedankenspirale drin, das wird nichts und dann ist man so in seiner Perspektive gefangen, dann ist es ja ganz schön, sich mit jemandem zu treffen und mal zu gucken, aber Moment, die Perspektive gibt es vielleicht auch noch und da ist doch aber jemand, der dich unterstützt, den hast du gerade gar nicht so auf dem Schirm. Genau, und das nochmal hervorzuholen, ist meistens was ganz Wertvolles.
Hast du denn Tipps so im Allgemeinen, wie man ein Outing gestalten könnte? Also jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, wie ich auf die Person eingehe. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das und das könnte mit einbinden? So fällt es euch vielleicht leichter? Mhm.
Ja, Punkt 1 sage ich immer so ein bisschen witzig, Luft holen, ne? Regelmäßig Luft holen. Dass man da auch mal in Entspannung reinkommt. Und dann schon zu schauen, ich fände es ganz gut, mal so zu gucken, wer ist sehr gut verbündet mit mir, wer unterstützt mich sowieso, wer ist nah dran? Beste Freundin, bester Freund, Nachbarin, Onkel, Tante, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, also mit wem bin ich gut in Kontakt? Wo bespreche ich auch andere Sachen, die mich sehr, sehr beschäftigen? Mit wem mache ich das? Und wo habe ich einfach ein gutes Bauchgefühl, dass es dort gut laufen könnte, wenn ich das jetzt auf den Tisch packe? Und möglicherweise mit den Leuten zu starten. Und da zu sagen, ey, mir ist irgendwie was wichtig und das möchte ich dir jetzt gerne sagen. Mhm. So. Ich finde immer so den Satz ganz wichtig, so zu gucken für sich, ich sag dir jetzt was, für mich ist das sehr wichtig, aber wie du damit umgehst, das ist deine Entscheidung. So, dass man das ein bisschen wegnimmt, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn Leute jetzt scheiße reagieren, dann bin nicht ich schuld, sondern dann sind die Leute dafür verantwortlich, ne? Wie sie reagieren. Genau, und sich das vielleicht vorher nochmal so ein bisschen bewusst zu sein. Und genau, und dann zu gucken, was passiert.
Ich finde das immer ganz wichtig zu sagen. Also ich finde, Outing ist schon ein wichtiges Thema, aber wird es denn immer wichtiger jetzt? Weil es ist ja eigentlich eine ganz normale Sache, dass Männer auf Männer stehen oder Frauen auf Frauen. Muss man das noch so groß ausbauen? Ich kenne das jetzt von vielen Schauspielern oder Fußballern, wie auch immer, die das hier quer durch die Presse tragen. Trägt das für Jugendliche dazu bei, das auch zu tun? Oder ist es einfach jetzt nur breit getragen durch die Presse und eigentlich völlig unwichtig?
Naja, ich finde... Dadurch, dass es ja sowas gibt, ich glaube, bei 11 Freunde haben ja jetzt, gab es so ein Manifest, was unterschrieben wurde, genau. Ne, dass Fußballer und Fußballerinnen genau. meinten, ne, wir unterstützen euch.
Genau.
Und dann diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich geoutet haben. Ich denke, und genau das zeigt auch, dass es immer noch das braucht, so blöd wie das ist, dass es das noch braucht. Ja. Müsste man jetzt mal gucken, wie es so ist. Wenn ich sowas lese, ich finde das schon ganz cool, dass es Menschen gibt, die diesen Mut haben und vielleicht schwappt ein bisschen was über von der Mut, um dann selbst möglicherweise Schritte zu gehen, dass Menschen sich dann gut fühlen damit. Weil ich kenne gerade so, ne, ich, kleines Dorf, isoliert möglicherweise auch, nicht so viele Freundinnen und Freunde. Und dann so zu sagen, jetzt sei mal mutig, ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ne? Sondern zu gucken, okay, was gibt's denn? Was möchtest du denn gerne machen? So, damit du gut dein Leben leben kannst. Weil so ein Geheimnis ja in sich zu tragen, ist ja ein energetischer Aufwand, der ist ja Wahnsinn. Also das können ja, glaube ich, viele wissen das, was das bedeutet. Und da halt zu gucken von, wie kann es anders gestaltet werden. Und ich denke schon, dass es eben nach wie vor solche Outings, gerade von Leuten, die ja gut, die sind abgesichert. Da passiert jetzt erstmal nicht viel, denke ich. Wobei doch, kann natürlich was passieren. Oder die Schauspielerinnen haben ja auch gezeigt, ne? Sie kriegen keine Stellen, weil sie lesbisch sind, weil können sie ja keine Mutter spielen. Ne? Solchen Quatsch. Hat ja doch Auswirkungen, aber ich glaube, es ist gesellschaftlich wichtig, dass es nach wie vor sowas gibt, weil es ist halt immer noch, ich meine, das Ding ist doch, ne, wenn man sich outet, dann werden ja Fragen, ah, wann hast du das gemerkt, wie war das so, verstehe ich, gehe ich auch gerne in die Bildungsarbeit rein, aber wenn jemand sagt, ich bin verheiratet, also ne, eine Frau sagt, ja, ich bin verheiratet mit Mann, zwei Kinder, fragt ja auch keiner, wann hast du das festgestellt eigentlich, so, ne, also, und das zeigt, glaube ich, auch von, es ist halt immer noch keine Normalität,
ja.
Es sind da immer noch, also es hat sich viel verändert, ich glaube wirklich auch positiv verändert und so, aber nach wie vor kommen halt da die Fragen. Ne?
Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, glaube ich, oder?
Definitiv.
Bis das nochmal so weit ist.
Ja.
Also kann nur von mir erzählen, mein eigenes Outing, das war so Küchentisch, Frühstück, muss euch sagen, ich bin schwul, was er daraus macht, ist mir eigentlich relativ egal, ich war da schon immer recht offen. Momentan ist es so, mein Vater redet überhaupt nicht drüber. Der ist halt mein Vater, aber mehr dann halt auch wirklich nicht. Und meine Mutter versucht dieses Thema auch nicht anzusprechen. Ist das oft so, dass es still geschwiegen wird, dieses Thema, auch nach dem Outing?
weiß ich empirisch jetzt nicht, wie das da so ist, die Datenlage. Ich kann mir vorstellen, so lösen das halt einige. Könnte man jetzt so ressourcenorientiert sagen, okay, das ist erstmal der Umgang von deinem Vater, immerhin.
Ja.
Er sagt nicht andere irgendwelche blöden Sachen. Und auf der anderen Seite könnte man ja erwachsene Menschen einladen, weil das ist ja ein bisschen, wenn ich die Hand vor mein Gesicht halte, dann sehe ich dich nicht und dann kannst du mich aber auch nicht sehen. Und wir wissen ja, dass das nicht läuft. Ne? Kleine Kinder gehen davon aus, aber irgendwann werden wir erwachsen wissen, genau. Auch wenn ich es jetzt schweige, es ist ja trotzdem da. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr so am Essenstisch sitzt, das Thema ist ja immer da. Man spricht halt da nicht drüber. Joa. Aber wie du schon meintest, es ist die Wandlung deiner Eltern. Ne? Die müssen halt auch ein bisschen sich in Bewegung setzen, wenn du dich in Bewegung setzt. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Familien das verschweigen. Ich kenne auch noch so Geschichten von wie, ne? Also wirklich einer, der ist über 50, wenn der mit seinem Freund kommt, dann heißt es, das ist der Mitbewohner bei Familienfeiern. Und wo ich denke, ich glaube, alle in dieser ganzen Runde wissen, dass es so nicht ist, aber die Chimäre wird aufrechterhalten.
Also ja, dieses Thema habe ich selber privat auch schon und auch bei Freunden schon erlebt. Es ist halt der Mitbewohner, wir sind nur eine WG, es ist der beste Kumpel, aber er ist halt überall dabei.
Es gibt viele das Mitbewohner dann wahrscheinlich. Ne?
Eigentlich ist es sehr traurig, auch wenn wir jetzt gerade drüber lachen, aber eigentlich ist es traurig, dass man sich das gar nicht getraut. Na? Also, ich glaube auch die Angst bei Eltern ist immer oft da, gerade bei Einzelkindern, so wie bei mir. Meine Eltern sind sehr kinderlieb. Die wissen jetzt, okay, die kriegen keine leiblichen Enkelkinder von mir. Ich glaube, die Angst ist ja auch, da hast du da schon Erfahrungen machen können, dass dort Eltern so reagiert haben in deiner Beratung.
Ja, das wurde auch schon gesagt. Wie ist denn das jetzt mit Enkelkindern? Das haben wir uns vorgestellt und so, ne? Naja, da kann man ja auch die Perspektive erweitern, was es ja für Möglichkeiten gibt, Familie zu leben. So. Und durchaus ist es ja möglich, durch breitere Familienmodelle oder Familienmodelle, die jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm sind, ja trotzdem mit Kindern irgendwie groß zu werden und Dinge mitzubekommen. Aber ja, das Thema Enkelkinder, das ist schon was. Und ich will das auch ernst nehmen. Ne? Das ist ja was, wo man sagen kann, okay, dann, aber das ist wiederum auch die Verantwortung, wie gehe ich jetzt damit um mit dieser neuen Situation? Weil am Ende sind das ja so viele Aufträge an Kinder. Ne? Mach mal den Job, den ich mir vielleicht nicht getraut habe.
Ja.
Mach mal die Kinder, die ich vielleicht gerne auch hätte bekommen wollen oder was weiß ich was irgendwie und mach das mal alles. Und das ist aber nicht der Job von Kindern. So. Und da einfach zu gucken, vielleicht gut im Gespräch miteinander zu bleiben, weil ich meine, keine Ahnung, was du für Ideen hast. Ne? Vielleicht, wie du mit Kindern, wenn du das überhaupt vorhast, vielleicht sagst du, ich will gar keine Kinder haben, vielleicht sagst du ja doch und am Ende gibt es ja Möglichkeiten, dass das funktioniert. Adoption mit einem anderen Pärchen, ne, oder mit einer Freundin, keine Ahnung, es würde ja funktionieren, so dass da vielleicht doch Kinder kommen.
Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin ja ländlich aufgewachsen, wo wir beim Thema sind, in einem Kreis, der vielleicht sehr konservativ ist. Da wird es ja schon so scheuklappentechnisch ausgeschlossen, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Aber ich selber möchte jetzt auch keine Kinder haben.
Weißt du, und dann hat sich das ja so
ein
bisschen erledigt.
Genau. Wie sieht denn dein Alltag auf Arbeit so aus, sage ich mal, wenn du jetzt keine Beratung hast? Mit was beschäftigst du dich noch?
Ah, naja, es ist ja ein gefördertes Projekt und dann sind so Sachen, aber das mag ich nicht so. Zahlen ist nicht so mein Ding.
Okay.
Genau. Das gibt es natürlich auch. Das ist ja ein Projekt, was abgerechnet werden muss und was permanent, aber das hält sich vielleicht ein Glück in Grenzen. Naja, es ist schon, der Hauptteil ist Beratungen. So, und wirklich, ich bin viel unterwegs und das finde ich auch super. Also gerade jetzt, wenn der Frühling und Sommer ist, ist ja fantastisch. Und dann sage ich eh immer, wo diese ganze Corona-Sache kam, Homeoffice und so, mein Office ist ja sowieso, sind ja die Landkreise. Also was, ich sitze im Park und arbeite und warte dann, bis dazukommt und so. Und das ist schon der Hauptteil. Recherche, zu gucken, wo gibt es jetzt Ansprechpersonen. Wir bieten jetzt dann auch Weiterbildungsangebote für Therapeutinnen und Therapeuten an, weil wir brauchen ja auch Leute, wo ich sagen kann, hier, Kontaktperson in Görlitz, da kannst du dich hinwenden oder in Bautzen, ne? Oder in Pirna. Genau, also Kontakt mit Therapeutinnen, mit anderem medizinischem Personal, Vernetzungsarbeit. Wie gesagt, es gibt ja noch den Different People e.V. in Chemnitz und Rosalinde in Leipzig. Da gibt es ja auch quer durch Sachsen das Projekt. Dann die Vernetzungsarbeit miteinander mit den Kolleginnen, Austausch. Wie machst du das? Wie macht ihr das? Ne? Wie bewerbt ihr das Projekt auch? Wie macht ihr Öffentlichkeitsarbeit? Da sind wir gut im Austausch miteinander. Dann gibt es ja so Sachen, wir haben Teamsitzungen bei unserem Geredeteam, wir wollen ja auch gucken, wie geht es weiter, wo wollen wir hin. Genau, das sind dann noch so weitere Arbeitsfelder. Und natürlich, mehr geht halt immer, aber mir ist ganz, ganz wichtig, ich versuche, dass die Beratungen wirklich der Hauptteil bleiben in dem ganzen Projekt, weil das ist auch das Ziel des Projektes. Und der Bedarf ist da.
Okay.
Also es gibt einen großen Bedarf an Nachfragen.
Was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, jetzt beim CSD Pirna, jetzt ich sag mal vor Corona, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch von Transkindern haben, also gerade aus dem ländlichen Bereich. Wir waren sehr erstaunt darüber. Das war die Jahre zuvor fast gar nicht zu sehen und die letzten, ich sag mal, 2 Jahre hatten wir sehr, sehr großen Zuspruch. Ist das auch das, was du aus deiner Praxis heraus so sagen kannst?
Ja, genau. Es sind gerade ganz viele Trans-Menschen, die eine Beratung anfragen. Genau, das hat auch. Und auch beim Gerede, ich bin jetzt noch nicht so lange, 3 Jahre, und aber auch da gibt es quasi eine Veränderung, dass jetzt die Trans-Anfragen immer mehr zunehmen und mehr werden. Und bei mir macht es auch gerade den Großteil aus.
Okay. Was wir halt festgestellt haben, dass sie relativ jung sind. Also ich sage mal, ich rede jetzt von 11, 12 Jahren. In diesem Alter ist es ja schon schön, wenn man sich damit befasst. Und es waren viele Freunde auch dabei. Wir hatten einen Transjungen beim CSD mit vielen, vielen Freunden. Ich selber bin ja bei dem CSD immer als Kevin Kosel unterwegs im Kostüm und habe da einen ganz anderen Kontakt dazu. Und die haben mir ganz viel erzählt über diesen Transjungen und der war so begeistert von dem ganzen Drumherum. Also es war auch schön zu sehen, wie da Freunde drauf reagieren. Mhm. Die haben auch selber gesagt, naja, wir sind nicht schwul, wir sind nicht lesbisch, wir sind nicht trans, wir kriegen einfach mit, um den zu unterstützen. Wir sind einfach mit dabei und finden die Veranstaltung toll. Mhm. Ist das auch in den Beratungen ein großes Thema, so dieser Freundeskreis? Also gibt es auch mal eine Beratung, wo dann auch Freunde dabei sind, oder ist es wirklich immer nur diese Einzelperson?
Nee, das ist schön, dass du nachfragst, genau, weil das ist gar nicht so selten, dass Freundinnen oder Freunde mitkommen. Und das finde ich nämlich auch da. Also das nehme ich auch in den Schulklassen wahr, dass dann manchmal so ist wie, ja, in der Klasse akzeptieren es alle, dass ich jetzt Linus angesprochen werden möchte, aber manche Lehrkräfte halt nicht. Ja. Dann denke ich schon. Und da würde ich vermuten, das hat wirklich was mit Sichtbarkeiten zu tun. Also wenn ich so überlege, mit den Serien, mit denen ich groß geworden bin, Transpersonen kamen da überhaupt nicht vor, lesbische, schwule Pärchen auch nicht, das kam dann alles erst später. Ja. Und da denke ich mir, da haben die Sichtbarkeiten und natürlich diese ganze Geschichte, Instagram, Twitter, TikTok, die followern ja irgendwelchen Leuten, das ist relativ easy, ja auch an Informationen ranzukommen, an die Bandbreite, die da ist in der Welt. Und das, glaube ich, hat schon einiges zur Veränderung gebracht, dass da Freundeskreise unterstützender unterwegs sind, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren das der Fall war. Ja, das habe ich häufig, dass Freundeskreise und gerade auch da, dass da zunächst die Outings stattfinden im Freundeskreis.
Ich finde das eben ganz wichtig, Freunde, Familie im Hintergrund zu haben. Die stärken einen ja immer auf eine ganz andere Art. Ich sag mal, du stärkst die Menschen ja auch, aber dich kennt man ja in dem Moment noch nicht. Aber Freunde hat man ja schon länger.
Naja, und die bleiben, ne? Ich bin temporär. Das ist ja auch, bei mir ist ja auch ein Job, muss man ganz klar sagen, ne? Das ist genau. Ein Job und das andere sind aber Freundschaften. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von in Kontakt sein miteinander. Mhm. Und ja, ich finde das auch wichtig, Freundschaften da. Und die spielen auch eine große Rolle bei vielen. Mhm. Gerade wenn der Kontakt zu den Eltern, Kontaktabbrüche gibt es auch. Und da dann quasi, ne, wer nimmt mich jetzt an, wer anerkennt mich so, wie ich bin, dann ist das halt auch oft im Freundeskreis dann der Fall.
Ja. Vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, was kostet mich denn eine Beratung bei Queer durch Sachsen?
Die gewöhnlichen Steuergelder, die man eben zahlt, ist ja ein gefördertes Projekt, genau, nix. Also die sind kostenfrei, die Beratungen.
Weil ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das auch mal zu erwähnen.
Genau, ja, das ist ganz wichtig. Also die kosten nichts und unterliegen den Beratungsstandards wie alle anderen auch. Also das ist anonym, die Beratungen. Ich unterliege der Schweigepflicht, da wird nichts nach außen getragen. Und wie gesagt, wenn der Wunsch da ist, auch in einem Raum, der nicht einsehbar oder irgendwas ist, ich organisiere das dann auch, ne, dass wir möglichst, dass die Menschen sich möglichst sicher fühlen in der Beratung.
Und wohlfühlen vor allen Dingen, oder? Das ist ja so die Hauptsache in diesem ganzen Job. Gibt es denn auch Erfahrungen, wie lange hast du die Menschen begleitet? Also ich sag mal, du sprichst ein, zwei Mal mit denen und dann müssen die selber was draus machen? Oder gibt es auch welche, die du jetzt danach noch begleitest, nach einem positiven Erfolg?
Unterschiedlich. Also es gibt so einige, die kommen ganz klar mit 2, 3 Fragen in die Beratung und dann machst du es, dann ist das einmalig. Okay. Und bei den meisten ist es aber eher schon, dass es zu mehreren Beratungsterminen kommt, dass es so eine längere Begleitung ist. Und es gibt Klientinnen und Klienten, wie gesagt, seit 3 Jahren da sind. Und dann trifft man sich immer mal wieder, wenn was anliegt und wird das gemeinsam besprochen und draufgeschaut. Und dann ist es eher so eine Prozessberatung. So, bei den meisten sind es mehrere Termine, die zustande kommen.
Das ist ja auch ein breit gefächertes Thema. Ich denke, mit einem kurzen Gespräch von 10 Minuten ist es ja meistens nicht getan.
Genau, also hatte ich vielleicht, ich glaube einmal hatte ich so eine 20-Minuten-Beratung. Da kam jemand rein, war so mit beiden Beinen, alles passte und dann zack, 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 Infos abgeholt, das war's, danke, dass du da warst. Genau. Und
okay.
gibt es auch, aber in den meisten Fällen sind das mehrere Termine, was völlig okay ist, was auch vorgesehen ist, ne, dass das so sein darf.
Und wenn du ein ganz besonderes Thema hast, trägst du das mit nach Hause, beschäftigst es auch privat oder sagst du wirklich Beruf privat, ich trenne das Ganze, ich beschäftige nur in meiner Zeit damit? Oder trägt man auch was mit nach Hause?
Ja, es ist jetzt nicht häufig, aber es kommt vor, dass dann doch nochmal was, ich fahre Fahrrad, ich stehe in der Einkaufsschlange und dann denke ich, dann kommt nochmal wieder ein Gedanke auf, wie wird das wohl jetzt sein, was wird da so passieren, ist jetzt aber nicht so häufig, die Abgrenzung ist da schon ganz gut. Da ich ja unterwegs bin, das ist ja ein schöner Vorteil, wenn die Beratung dann fertig ist oder die Beratung wenn und ich dann mit dem Zug zurückfahre, dann mache ich so ein kleines Protokoll, eine Notiz auch, nur für die internen Unterlagen, genau, also für mich, falls es dann zum nächsten weiteren Beratungstermin kommt. Und das ist nochmal so ein schönes darüber nachdenken. Und dann bin ich eigentlich ganz gut, dass ich das dann abschließen kann. Aber nicht immer. So,
okay. Ist nicht so. Gab es auch Fälle, wo du gesagt hast, ich komme gerade nicht weiter, ich brauche selber Hilfe von Kollegen oder spricht man sich dann ab? Wie ist das dann?
Na, Supervision gibt es, ja. Also ja. Wir machen so interne Fallbesprechungen. Mhm. Oder ich gehe in die Supervision, auf jeden Fall. Das ist aber auch ein Standard in der sozialen Arbeit und das sollte auch sein. Mhm. Ich finde das ganz wichtig, weil auch ich bin ja in meiner Perspektive gefangen. Ist ja ganz wichtig auch immer, dass ich nochmal von außen wieder was anderes gespiegelt bekomme von, das könnte auch sein.
So. Ja.
Genau, also die werden schon durchaus auch anonymisiert besprochen, damit ich auch gut in dem Prozess dann mit drin bin.
Mhm. Wenn ich jetzt sage, als Privatperson, ich möchte euch gerne diesen quer durch Sachsen unterstützen, gibt es da Möglichkeiten, dass man sagt, man kann mithelfen, auch wenn ich jetzt kein Sozialpädagoge bin oder kein Sexualpädagoge? Gibt es solche Menschen, die da freiwillig sagen, ich unterstütze euch, ich führe mal das mit an oder ich helfe den Menschen?
Naja, also die Umsetzung sozusagen, also jetzt nicht in der Beratungstätigkeit, ne? das geht nicht, aber was zum Beispiel immer möglich ist und gerne gesehen ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt ja Flyer und wer sagt, ich wohne in, weiß ich nicht, Neugersdorf und würde gerne mal ein paar Flyer abholen und die hier auch verteilen, damit andere Menschen wiederum wissen, es gibt das Projekt, voll gerne. So, das ist ganz, ganz gerne gesehen. Und wir haben auch Leute, die ehrenamtlich für den Gerede, den Gerede arbeiten und sich da gut engagieren, genau.
Okay. Gibt es jetzt zum Abschluss noch ein Thema, was du sagst, das möchte ich jetzt noch ganz fix erzählen, weil unsere Techniker zeigen auf die Uhr, Leute. Gibt es noch, was du jetzt sagen möchtest, was du den Menschen da draußen noch mitteilen möchtest? So ein Schlusswort?
Ja, ich würde gerne sagen, also wer sich gerne bei uns melden möchte, wer auch nochmal irgendwie Nachfragen hat oder was wissen möchte, gerne bei uns auf der Homepage schauen. Macht es Sinn, wenn ich meine E-Mail-Adresse ansage?
Ja, gerne. Na klar.
Meine E-Mail-Adresse kenne ich, aber meine Handynummer habe ich nicht im Kopf. Aber ich sehe, da oben ist ein Flyer. Könnten wir den kurz holen? Da ist meine Handynummer drin. Oder? Oder die Leute gucken einfach auf unsere Homepage. Da ist sie ja drin.
Genau.
Bei uns auf der Homepage gucken und meldet euch dann einfach gerne. Und wer vielleicht jetzt auch zuhört und denkt, ich habe bisher mich noch nicht so vielleicht ein bisschen Bedenken gehabt, einen Beratungstermin auszumachen, einfach ausmachen. Es gibt nichts zu erfüllen. Wir gucken, wie wir gut miteinander zusammenkommen. Und einfach melden und dann können wir miteinander sprechen.
Genau, und wer was wissen möchte, kann sich auch gerne an uns wenden. Wir stellen gerne den Kontakt her. Schreibt uns einfach www.csd-pönner.de oder schreibt uns eine E-Mail podcast@csd-pönner.de. Lieber Danilo, die Zeit ist um. Ich freue mich riesig, dass du da bist und da warst. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald wieder und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Vielen Dankeschön. Dank.
Wir lieben da draußen. Alles Gute euch auch und bis zum nächsten Podcast. Euer Marco vom CSD Pönner e.V.